Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute, den 15. Dezember 2019, in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Schlager. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. 0,59 Millionen Tonnen Meeresschutt in Indonesien abgeladen. Indonesische Fintech expandiert in den südostasiatischen Markt. Indonesische Polizei ist bereit, die Weihnachtsfeiern zu sichern. Taiwan und Indonesien werden Wirtschaftskooperation wegen der vielen neuen Chancen intensivieren. Sri Mulyani ernannt den Zentralvorstand von IAEI. Produkte junger Unternehmer Papuas werden in Amerika ausgestellt. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Im Jahr 2018 wurden in Indonesien zwischen 0,27 und 0,59 Millionen Tonnen Meeresschutt abgeladen, wobei der größte Teil aus Styropor bestand. Das war das neueste Forschungsergebnis von der indonesischen Agentur für Wissenschaft oder LIPI, das kürzlich in Jakarta bekannt gegeben wurde. Laut dem Leiter von LIPI, Laksana Trihandoko, wurde Müll auf Styropor-Basis im Vergleich zu Kunststoffflaschen größtenteils in Gewässern abgeladen gefunden, da letztere einen höheren Wert aufwiesen. Handoko erklärte, nach der Veröffentlichung der nationalen Daten zu Meeresschutt in Jakarta, dass Glasflaschen und Plastikflaschen am wahrscheinlichsten von Müllfängern gepflückt würden, da sie recycelt werden könnten, während Styropor nicht wiederverwendet werden könne. Handoko schlug der indonesischen Regierung vor, die Verwendung von Styropor für Kartons und andere Produkte im täglichen Leben der Menschen zu verbieten. Er forderte die Gemeinschaft auch auf, sich der Abfälle, die sie produzieren, bewusster zu sein. ein schließlich Styropor, dessen Zerstetzung mindestens 500 Jahre dauert. Die indonesische Regierung strebt an, künftig 0,59 Millionen Tonnen Abfall um 70% zu reduzieren. Die indonesische Finanztechnologieplattform oder Fintech Investree erweitert ihr Geschäft auf den südostasiatischen Markt, insbesondere über Thailand und die Philippinen, wobei das Marktpotenzial berücksichtigt und die nationalen Vorschriften unterstützt werden. Der Mitbegründer und CEO von Investree, Adrian Gunadi, sagte auf einer Pressekonferenz in Jakarta, dass Investree den Prozess auf den Philippinen abschließen und dort hoffentlich ein Joint Venture Abkommen mit dem Partner unterzeichnen können. Derzeit beantrage das Unternehmen eine Lizenz für die Arbeit auf dem thailändischen Markt bei einer lokalen Finanzdienstleistungsagentur, erklärte Gunadi. Die Programme, die auf den Märkten außerhalb des Landes durchgeführt werden, ähneln denen in Indonesien. Investree wird den kleinen und mittleren Unternehmen die Anleihen geben und die Lösungen für die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen anbieten, die in beiden Ländern den gleichen Namen tragen. Die Polizei in ganz Indonesien ist laut Mahfud, dem Koordinierungsminister für Politik, Recht und Sicherheit, bereit, die diesjährige Weihnachts- und Silvesterfeier zu sichern. Er sagte vor den Journalisten nach einem Treffen mit dem nationalen Polizeichef General Idam Aziz kürzlich in Jakarta, dass die Polizei bereit sei, die Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, damit die Gemeinschaft die Weihnachten und Neujahr auf ruhige und friedliche Weise feiern würde. Mahfud sagte, die Polizei werde eine sogenannte Operasi Lilin oder die Kerzenoperation durchführen, um die Weihnachts- und Silvesterfeierlichkeiten zu sichern. Inzwischen nationaler Polizeisprecher Brigadier General Argo Yuwono gab bereits bekannt, dass Operasi Lilin und verschiedene andere Programme von der Polizei durchgeführt wurden, um die öffentliche Sicherheit an verschiedenen Orten zu gewährleisten, darunter in Gotteshäusern, Einkaufszentren und Erholungsgebieten. Vor den Weihnachtsfeiern entsandte die Polizei von Nord-Sumatra 1200 Mitarbeiter, während das indonesische Militär oder TNI 200 Mitarbeiter entsandte, um die Kirchgänger zu beschützen, die sich den Kirchengemeinden einschließen wollten. Die taiwanische Regierung hat wieder ihre Verpflichtung, die Investitions- und Handelszusammenarbeit mit Indonesien zu intensivieren, betont, da in verschiedenen indonesischen Provinzen viele neue Möglichkeiten entstünden. Dies teilte der stellvertretende Vorsitzende des Regionalvertretungsrates oder DPD, Mahyudin, am Dienstag in Jakarta mit. Bei seinem Treffen mit dem Vizeleiter der taiwanischen Wirtschafts- und Handelsorganisation oder TETO, Peter Lan in Jakarta, erläuterte Mahyudin, dass die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Taiwan und Indonesien weiter zunehmen. Dies werde durch den direkten Investitionswert Taiwans in Indonesien von mehr als 400 Millionen US-Dollar ab diesem Jahr deutlich. Der bilaterale Handelswert betrage etwa 8 Milliarden US-Dollar mit einem Wirtschaftswachstum von 50,7% im letzten Jahr. Die indonesische Finanzministerin, gleichzeitiger Leiterin des Verbandes Indonesischer Wirtschaftsexperten oder IAEI, Sri Mulyani Indrawati, hat am Freitag in Jakarta den IAEI Zentralvorstand für den Zeitraum 2019 bis 2023 offiziell ernannt. Sri Mulyani hofft, dass der Verband Indonesischer Wirtschaftsexperten oder IAEI in der Lage sei, einen Beitrag zur Lösung verschiedener Gemeinde- und Nationsprobleme zu leisten, da die islamische Wirtschaft mit den Herausforderungen des Wirtschaftsaufbaus Indonesiens im Einklang steht. Sie sagte dazu weiter, der Verband Indonesischer Wirtschaftsexperten müsse auch eine Rolle spielen, um 5 strukturelle Fragen in der Staatsregierung von Präsident Joko Widodo zu realisieren. Es handele sich dabei um den Aufbau von Menschenressourcen und Infrastruktur, die einfachen Vorschriften, die effiziente Bürokratie und die Wirtschaftstransformation. Der Experte des indonesischen Präsidenten, Billy Mamrasar, wird der Internationalen Konferenz der jungen Wissenschaftler vom 19. bis zum 23. Dezember in den USA beiwohnen. Dabei wird er die Produkte junger Unternehmer aus Papua vorstellen, damit die internationale Gemeinschaft sie kennenlernen könne. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, sagte Billy Mamrasar am 12. Dezember in Jayapura, Papua, viele junge Unternehmer aus Papua seien noch nicht in der Lage, Digitalgeschäfte außerhalb Papuas auf nationaler Ebene zu machen. Deshalb solle man sie dabei fördern, auf höherer Ebene agieren zu können. Er hoffe, dass die junge Generation von Papua sich besser entwickeln und mit anderen Unternehmern konkurrieren könnten. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie den Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig. Bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65-80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Fokus der Woche behandelt heute das Thema Minister für Bildung und Kultur schafft die herkömmliche nationale Prüfung ab 2021 ab, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, der indonesische Minister für Bildung und Kultur, Nadiem Makarim, hat 4 bildungspolitische Programme im sogenannten Merdeka Belajar, das ist Freies Lernen, veröffentlicht. Eines der Programme ist die Abschaffung der herkömmlichen nationalen Prüfung UN ab 2021. Wie in der Website des Indonesischen Ministeriums für Bildung und Kultur zitiert wurde, sagte Nadiem Makarim am Mittwoch, den 11. Dezember 2019, dass die nationale Prüfung UN im Jahr 2021 zu einer Einschätzung der Minimumkompetenz und Charakterumfrage umgeändert werde. Es werde die Fähigkeit mit Sprache und mit Mathematik sowie die Stärkung der Charakterbildung beurteilt. Diese Prüfung wird von Schülern, die sich in der Mitte der Schulstufen und zwar der vierten, der achten und elften Klasse befinden durchgeführt. Die Regierung hoffe, dass dies die Lehrer und Schulen dabei fordern werde, die Lernqualität zu verbessern. Das Ergebnis dieser Prüfung werde nicht für die Auswahl der Schüler für die nächste Stufe verwendet. Nadiem Makarim sagte dazu weiter, die Richtung dieser Bildungspolitik beziehe sich auch auf Übungen auf internationaler Ebene, wie das Programm für die internationale Studenteneinsetzung oder Programm für International Student Assessment, PISA, und den Trend in Mathe- und Wissenschaftsstudie oder Trends in Mathematics and Science Study, TIMSS. Darüber hinaus hat die Regierung eine neue Maßnahme festgelegt, um die Schulprüfung mit nationalem Standard USBN zu veranstalten. Ab nächstem Jahr wird diese Prüfung von den Schülern durchgeführt, um die Kompetenz der Schüler zu bewerten. Die Prüfung kann in Form von schriftlichen Tests oder anderen umfassenden Tests wie Portfolios, Aufgaben, Hausaufgaben, schriftlichen Arbeiten usw. so durchgeführt werden. So können die Lehrer und die Schulen das Lernergebnis der Schüler unabhängiger beurteilen. Darüber hinaus verwendet das Ministerium für Bildung und Kultur bei der Aufnahme neuer Schüler, PPDB, weiterhin ein Zonensystem mit flexibleren Richtlinien, um die Kluft von Zugang und Qualität in verschiedenen Regionen in Indonesien anzugleichen. In dem PPDB-Zonensystem wird die Leistung der Schüler von mindestens 50% in einem Bestätigungssystem von mindestens 15% und einem Transfersystem mit 5% gemessen. Nadiem hofft, dass die Regionalregierungen und die Zentralregierung zusammenarbeiten, um den Zugang und die Qualität der Bildung in Indonesien anzugleichen. Als Reaktion auf die neue Politik forderte der Vizepräsident Ma'ruf Amin den Minister Nadiem Makarim auf, die Beurteilung aufgrund der Einsetzung der Mindestkompetenz und der Charakterumfrage erst wirklich zu erforschen, bevor sie als Ersatz der nationalen Prüfung UN eingeführt wird. Ma'ruf Amin zufolge müsse es ein effektives Messinstrument zum Ersatz einer nationalen Prüfung geben, um das Bildungsniveau in jeder Region zu messen. Der Vizepräsident Ma'ruf Amin brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Bildung in Indonesien sich weiterentwickeln könne, um aus den Schülern qualifizierte Personen, die Probleme lösen können, zu bekommen. Liebe Zuhörer, das war der Fokus der Woche.
Vergangenheit und Gegenwart beginnt mit dem historischen Ereignis am 15. Dezember 1994. Netscape Navigator wurde lanciert. Netscape Navigator ist eine Webseite von Netscape Corporation, die im 90er Jahren berühmt war und vor dem Erscheinen Internet Explorer von Microsoft meistens benutzt wurde. Auf diese Zeit wurde Netscape von Benutzern verwendet, da es besser im Vergleich zu anderen grafischen Webseiten war. Im Jahr 1999 wurde Netscape Corporation von America Online oder AOL erworben. Zum Ereignis am 15. Dezember 2005. Der internationale Tag wurde zum ersten Mal gefeiert. Der internationale Tag wird am 15. Dezember jedes Jahres gefeiert. Dieses Feier hat seit dem Jahr 2005 in Teeherstellungsländern wie Bangladesch, Sri Lanka, Nepal, Vietnam, Indonesien, Kenia, Malawi Uganda, Indien und Tanzania stattgefunden. Die Feier des Internationalen Teetages dient dazu, die Aufmerksamkeit der Regierung und weltlichen Gemeinde über Auswirkungen des Teehandels nach den Arbeitern und Teepflanzern zu erregen. Und auch mit der Supportanfrage vom Preis und fairen Handel zu assoziieren. Nach dem ersten Treffen in der Sozialforum der Welt im Jahr 2004 wurde der Internationale Teetag in Neu-Delhi im Jahr 2005 gefeiert. Und dieser Tag wurde dann in Sri Lanka im Jahr 2006 und 2008 gefeiert. Bei dieser Feier wurde auch eine globale Teekonferenz vorgestellt, die von der gemeinsamen Gewerkschaftsbewegung abgehalten wurde. Wir beenden mit dem Ereignis am 15. Dezember 2017, das Jaffa-Erdbeben 2017. Das Jaffa-Erdbeben 2017 war ein Beben mit dem Stärke 6,5, das Indonesien am 15. Dezember 2017 23:47 Uhr auf lokaler Zeit in der Java-Insel getroffen hat. Das Epizentrum war 63 Kilometer von Tasikmalaya, West Java, in einem Standort Cipatuja entfernt. Die Erschütterung des Erdbebens war in 5 bis 30 Sekunden bei meisten Bevölkerungen auf der Java-Insel, unter anderem von Pangandaran, Bandung, Kebumen, Yogyakarta, Pekalongan, Jabodetabek, bis zum vielen Orten in Ostjava zu spüren. Die Nationale Katastrophenschutzagentur oder BNPB gab an, dass 4 Personen starben, 36 anderen verletzt waren. 4.969 beschädigte Häuser in einer Reihe von betroffenen Gebieten bestanden aus 730 schwer beschädigten, 1.323 mäßig beschädigten und 2.960 leicht beschädigten. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia. Aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Hörerbrief Ecke. Das Manuskript wird von mir, Indah Sahania, vorgelesen und von Frau Nunung Nursia vorbereitet. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen heute am Sonntag, den 15. Dezember 2019, die E-Mails von unseren Zuhörern vorlesen und beantworten. Hallo, wir grüßen Sie. Wir hoffen, dass Sie unsere Sendung mit großem Interesse verfolgen können. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre nette E-Mails und Briefe. Wir würden uns noch über weitere Berichte zu unserer Sendung freuen. Sie können uns im Radio auf der Frequenz 3325 kHz oder als Livestream auf www.voinews.id/German hören.
Wir bekommen am 10. Dezember 2019 ein E-Mail von Herrn Alfred Albrecht. Herr Albrecht wohnt in der Dorfstraße 6, Emmendingen, Deutschland. Hallo Herr Alfred Albrecht. Wie geht es Ihnen? Hoffentlich geht es Ihnen gut. Danke für Ihr E-Mail, Herr Albrecht. In seinem E-Mail schrieb Herr Albrecht wie folgt: Ich melde mich wieder aufgrund einer bei uns ausgestrahlten Fernsehsendung, und zwar Weihnachten im Sauerland in Nordrhein-Westfalen. Da wird die Deutschenhöhle des Deutschen Höhlenmuseums Iserlohn erwähnt, und da sind zur Adventszeit auch Musikanten aus anderen Ländern vertreten. Da wurde ein Weihnachtslied mit dem indonesischen Instrument Angklung gespielt. Das hat mir sehr gut gefallen. Wenn es euch interessiert, dann könnt ihr im Internet in der Mediathek unter dieser Webadresse schauen. Und bei ungefähr 35 Minuten der Sendung ist dieses Instrument zu sehen. Beachtet bitte, dass diese Sendung nur bis 13. Dezember 2019 abzurufen ist. Liebe Zuhörer, wie immer am Sonntag während der Hörerbriefecke spielen wir für Sie einige indonesische Poplieder. Das erste Lied, Bebas oder Frei, wird von Iwaka gesungen. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Nomor 12 operator, tolong masukkan lagu pop Indonesia pertama, judul lagunya.
Tinggalkan saja semua persoalan, waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran. Dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan. Man, memang benar miman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Kecil yang berlari bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiran. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Dididom, deg-degan daga digiduk. Berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap. Terkadang menyilaukan dikala kilat lewat. Apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita akan tebarkan senyuman.
Bebas, lepas,
Das war das Lied mit dem Titel Bebas oder frei, gesungen von Iwaka. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Unser Indonesien hat heute das Thema UNESCO benannt Pencaksilat als immaterielles Kulturerbe. Die Tradition von Pencaksilat wurde von UNESCO bei der 14. Sitzung des Interregierungskomitees zur Sicherung des immateriellen Kulturerbes, die vom 10. bis zum 14. Dezember in Bogota, Kolumbien stattfand, als immaterielles Kulturerbe benannt. Das sagte der Vertreter der indonesischen Delegation in UNESCO, Professor Surya Rosa Putra, nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara am 12. Dezember. Erfurt bei dieser Sitzung wurde 42 Nominierungen als immaterielles Kulturerbe einschließlich der Tradition Pencaksilat aus Indonesien eingestuft. Laut ihm sei Pencaksilat nicht nur eine Selbstverteidigung, sondern auch der Teil der Lebensweise der Spieler. Pencaksilat lehrt in der Lage zu sein, eine gute Beziehung zu Gott, mit Menschen und der Welt und der Umwelt aufzubauen. Obwohl Pencaksilat die Technik zum Angriff lehrt, aber vor allem lehrt Pencaksilat alle Beteiligten, sich zurückzuhalten und die Harmonie zu bewahren. Pencaksilat als eine der Kampfkünste ist eine typische indonesische Tradition, die von Generation zu Generation schon vorhanden ist. Die Tradition der Pencaksilat entstand in West Sumatra und West Java und entwickelte sie in ganz Indonesien mit jeweiliger und einzigartiger Bewegung und Musikbegleitung. Die Tradition von Pencaksilat hat alle Elemente, die ein immaterielles Kulturerbe bilden. Die Pencaksilat-Tradition besteht aus mündlichen Überlieferungen, Kunstvorführung, dem Ritual und Fest, traditionellem Handwerk, sozialem Wissen und lokaler Weisheit. Die Benennung der Pencaksilat als immaterielles Kulturerbe durch die UNESCO ist die gemeinsame Bemühung verschiedener Interessengruppen, sowohl der Zentral- und Regionalregierung als auch verschiedener Kampfsportgemeinschaften und Universitäten in verschiedenen Provinzen Indonesiens. Die Bemühungen bestanden darin, Daten zu sammeln und einzureichen, verschiedene Workshops abzuhalten und Nominierungsunterlagen vorzubereiten und auszuhandeln. Indonesien engagiert sich für die Erhaltung der Pencaksilat, unter anderem durch die Ausbildung von Pencaksilat, die nicht nur auf sportliche, kriegerische Aspekte fokussiert, sondern auch Teil des Kunst- und Kulturlehrplans ist. Die Werbung für Pencaksilat in verschiedenen Ländern wird ebenfalls weiterhin gefördert. Gegenwärtig gibt es Gemeinden, Hochschulen und Kampfkunstfestivals in 52 Ländern der Welt. Der indonesische Botschafter in Kolumbien, Prio Iswanto, wird im Februar nächsten Jahres die Exhibition von Pencaksilat zeigen, um der Gesellschaft in Kolumbien diese Pencaksilat vorzustellen. Das war unser Indonesien.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache.
Liebe Hörerinnen und Hörer. Wir grüßen nun Herrn Siddhartha Bhattacharji aus Pashim, Medinipur, Indien. Hallo Herr Bhattacharji, wie geht es Ihnen? Herr Bhattacharji schrieb uns ein E-Mail auch am 10. Dezember. Er sendete uns auch den Empfangsbericht unserer Sendung vom 6. Dezember 2019. Er hat unsere Sendung über die Frequenz 3325 kHz mit SIO 444 zugehört. Danke, Herr Bhattacharji, für den Empfangsbericht. Für Ihre Information, Herr Bhattacharji, Englisch ist die erste Fremdsprache, die die Indonesier seit der Grundschule lernen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir spielen wieder für Sie ein indonesisches Poplied. Diesmal wird Joy Tobing ein Lied mit dem Titel Seperti Yang Kau Minta für Sie singen. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Yang engkau minta, namun selalu.
Das war das Lied mit dem Titel seperti yang kau minta von Joy Tobing. Sie sind noch bei uns, der Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das, in dem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren. 21 Operator, Call ID Voice of Indonesia. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Wir treffen uns wieder zum Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über West Lombok, Gastgeber des internationalen Fahrradrennens. Der Sporttourismus wird in Indonesien bekannter. Mehrere Interessenvertreter und Orte interessieren sich für Sportveranstaltungen. Dieses Mal war der Bezirk West Lombok Gastgeber des Fahrradrennens Custom Cycling Indonesia oder CCI XXXI der dritte Serie im Jahr 2019. Vor dem wurde Custom Cycling Indonesia in Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta durchgeführt und die zweite Serie wurde in Purworejo, Zentraljava abgehalten. Bei der dritten Serie fand diese Aktivität 3 Tage, nämlich vom 6. bis zum 8. Dezember 2019 statt, wo um den Regenpokal 2019 gekämpft wurde. Der Regen von West Lombok, Hafauzan Khalid, ist stolz darauf, dass West Lombok zum Gastgeber des dritten Events der Custom Cycling Indonesia in diesem 2019 gewählt wurde. Die vom Ausschuss ausgewählte Route für den Pokal sei eine Vorgabe der Bezirksregierung gewesen und ist unter anderem eine Straße des Tourismusgebiets auf dem Mekaki Hügel, weiche Bergaufgehe und ein schönes Panorama hat. Diese Route wurde für die Sportkategorie des Rennens Men Elite oder ME verwendet. Der Direktor des Fahrradrennens Bertali sagte, nachdem er diesen Ort zweimal gesehen hatte, war er von der schönen Natur fasziniert und entschieden, West Lombok als Wettbewerbsort auszuwählen. Außerdem sei der Verkehr relativ ruhig, was für Radrennfahrer sehr unterstützend und günstig ist. Bei der Custom Cycling Indonesia wurde das Zeitfahren 8,5 Kilometer entlang der Umgehungsstraße des Internationalen Flughafens Lombok oder BIL West 2 Girimenang Square für alle Kategorien abgehalten. Andere Routen führten nach Sekotong wie das Road Race Straßenrennen, eine Kurzstrecke von 38,1 Kilometer, die Mittelstrecke von 51,1 Kilometer und 64,9 Kilometer Entfernung und eine Langstrecke mit 109,7 Kilometer. Bei den Custom Cycling Indonesia oder CCI wird normalerweise in den Kategorien Men Elite, Men Junior, Women Elite, Men Youth, und Women Junior und Women Youth geweiht Taifer. Aber besonders für diese Veranstaltung in West Lombok ergänzte der Veranstalter das Rennen um zwei Kategorien, nämlich Kategorie Master A oder im Alter von 40 bis 49 Jahre alt und Master B 50-jährig. Das war dies und das. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen wieder treffen. Auf Wiederhören! Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir unser Hörerbriefecke-Programm beenden, möchten wir Herrn Helmut Matt in der Schillingsmatten 5, Herbolzheim, Deutschland, grüßen. Hallo Herr Helmut Matt, wie geht es Ihnen? Danke für Ihr E-Mail vom 12. Dezember 2019. Und für den Empfangsbericht unserer Sendung vom 11. Dezember 2019. Herr Helmut Matt hat unsere deutschsprachige Sendung über die Kurzwelle 3325 kHz mit SINPO 55544 zugehört. In seinem E-Mail schrieb Herr Helmut Matt wie folgt: Nach einer Pause möchte ich mich wieder einmal bei Ihnen melden. Zum einen, um Ihnen zu schreiben, dass ich Ihre Sendungen weiterhin gern und regelmäßig höre. Zum anderen, um mitzuteilen, dass es derzeit mit der Verbreitung der Sendungen über das Internet Probleme gibt. In den letzten Tagen konnte man den Livestream über das Internet leider gar nicht hören. Ich habe deshalb versucht, Ihre Programme über WebSDR zu empfangen, was glücklicherweise auch gelang. Gestern hat dann allerdings auch der Internetempfang wieder geklappt. Hoffentlich ist das Problem jetzt nachhaltig behoben. Gestern gab es zum Abschluss der Sendung ein besonderes hübsches Pop-Lied aus den Molukken. Diese Art von Musik mag ich ganz besonders gern. Interessant waren aber auch die anderen Beiträge, zum Beispiel Wunderbares Indonesien. Ich denke, dass man in so einem touristischen Dorf, wie es in der gestrigen Ausgabe von Wunderbares Indonesien beschrieben wurde, das echte Indonesien wohl noch besser erleben kann als in den Großstädten. Allerdings führt allzu großer touristischer Andrang oft auch dazu, dass solch schöne Orte mit der Zeit ihre Ursprünglichkeit einbüßen. Ursprünglichkeit und touristische Erschließung, das ist immer eine Gratwanderung. Das Jahresende naht und ich bin nicht sicher, ob ich in diesem Jahr noch einmal dazu komme, Ihnen zu schreiben. So will ich schon jetzt meine ganz herzlichen Glückwünsche für das Jahr 2020 übermitteln. All jenen unter Ihnen, die Weihnachten feiern, wünsche ich zudem ein frohes Weihnachtsfest. Zum Ende unseres Hörerbriefecke-Programms präsentieren wir Ihnen noch ein indonesisches Poplied mit dem Titel Terpurukku di sini, das von der Band Kla gesungen wird. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Voice of Indonesia.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Wir treffen uns zum Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen ein Lied von Audrey Tapiheru. Audrey ist eine indonesische Sängerin, die als ein Mitglied von der Vokalgruppe GAC bekannt ist. In diesem Jahr veröffentlicht Audrey ein Lied, das sie solo singt. Das Lied Cermin Hati oder Herzspiegel ist ihr erstes Liedtitel. Dieses Lied wird den Soundtrack des Films Imperfect, Karir, Cinta, dan Timbangan von Ernest Prakasa. Das Lied Cermin Hati erzählt über eine Frau, die bewusst ist, dass die Perfektion nicht alles ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist Audrey Tapiheru mit dem Lied Cermin Hati oder Herzspiegel. Gute Unterhaltung!
Voice of Indonesia.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie die Likes und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. In Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia und E-Mail voi@voinews.id.